Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wir reden über künstliche Intelligenz. Zugegeben, das passiert in letzter Zeit häufiger. Da merken wir aber, dass KI fast jeden Bereich unseres Alltags verändern könnte. Angefangen beim Radio, wo vielleicht irgendwann die computergenerierte Stimme reicht. Die Buchhaltung in Firmen übernehmen Maschinen, ganz selbstständig, Autofahren sowieso kein Problem. Und auch die Musik, die wir hören, die könnte doch das elektronische Gehirn komponieren. Und zum Teil passiert das schon. Keine Zukunftsmusik also. Das zeigt jetzt eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, kuratiert unter anderem von Rolf Bader. Er ist Professor am Institut für Systematische Musikwissenschaft an der Uni Hamburg. Und ich begrüße ihn jetzt zum Corso-Gespräch. Guten Tag, Herr Bader.
Ja, guten Tag.
Wie musikalisch ist KI?
Ja, da ist noch Luft nach oben. Die Sachen, die Sie bei Musikern hören, sind häufig sehr mühsam noch erstellt. Es gibt natürlich automatische KI, zum Beispiel zum Komponieren von Filmmusik oder auch zum Komponieren von so Ambient-Sachen. Auch Bach-Kantaten werden schon sehr gut komponiert. Aber es ist nicht so, dass man jetzt einfach der KI sagen könnte, komponier mir jetzt den Popsong oder hier ein tolles Jazzstück und das legt sofort los. Da ist noch viel Handwerk, das man dahinter legen muss.
Klingt jetzt aber fast ein bisschen überraschend, eine Bach-Kantate so simpel gestrickt, dass man die schnell komponieren kann?
Ja, naja, also das war ja damals ein klares Regelwerk, nachdem die komponiert wurden und deswegen war das auch einer der ersten Musikstile, die in die KI eingeführt wurden oder mit der es ausprobiert wurden, schon sehr früh und das funktioniert schon. Also jetzt können Sie natürlich fragen, ein Experte würde der eine echte Kantate von einer KI-Kantate unterscheiden können? Hoffentlich ja, aber ich würde mal so sagen, ein durchschnittlicher Hörer könnte das nicht mehr.
Aber so stelle ich es mir eigentlich doch grundsätzlich in der Musik vor, dass gerade in der Musik, wo alles sehr systematisch ist, das doch eigentlich dem Computer sehr schnell beizubringen sein müsste. Also man kann einfach ja programmieren, dieser Tonabstand, das ist immer eine Terz oder mit diesem Vorzeichen ist das Ganze immer in G-Dur notiert. Also das ist doch etwas, was Computer schnell lernen müssten, oder?
Ja, ja. Das ist, da ist natürlich viel passiert. Da wäre aber noch viel mehr passiert, wenn es da noch eine Nachfrage gäbe. Also wir haben in der Ausstellung auch ein automatisches Kompositionssystem, in dem Sie Beethoven komponieren können, andere Komponisten, also den KI das komponieren lassen können. Und das klingt häufig schon sehr, sehr gut. Und hier und da klappert es mal. Aber das geht auch einer menschlichen Komponisten so, dass es da und da mal nicht so toll funktioniert.
Und was meinten Sie mit der Nachfrage,
die fehlt? Naja, also wenn Sie gehen auf ein Konzert, da wollen Sie ja eine Popband sehen oder ein Orchester, da wollen Sie ja keine KI haben, die Ihnen da was vorspielt. Also momentan gibt es noch nicht so viel Nachfrage aus der Industrie. Das wird sich ändern, gerade bei Musikstilen, wir leben ja in Retro-Zeiten, ne? Das ist auch ein Grund, warum viele Musik dann schon relativ gut komponiert werden kann. Deswegen, weil, naja, die Musik ist in den letzten 20 Jahren ist kein neuer Musikstil erfunden worden und da war also viel Zeit, diese Retro-Stile, ne, das ganze Pop, Rock, Jazz und so weiter, so weit zu analysieren, dass dann eine KI das schon ganz gut kann.
In der Vorbereitung zu der Ausstellung habe ich ein Interview mit Ihnen gesehen, da sagen Sie, dass es auch zum Beispiel, wenn wir mal ein bisschen auf die Anwendung schauen, zum Beispiel darum geht, dass die KI Genres selbst erkennen kann, also bei der Vorschlagssystematik in irgendwelchen Playlists zum Beispiel, dass die KI sich nicht orientiert an dem, was andere vorher immer so abgerufen haben, sondern zum Beispiel die KI ein Reggae-Stück selbst erkennen kann und dann vielleicht noch viel besser ein möglicherweise unbekanntes Reggae-Stück vorschlagen kann. Das heißt, insofern bringen sie schon ein bisschen auch Musik dem Computer bei, also in dem Fall den Offbeat dem Computer beibringen.
Ja, natürlich. Also der Einsatz von KI in der Musik ist massiv. In der Presse hört man meistens was über Komposition. Das ist meistens eher die Frage, was ist Kreativität? Aber der Einsatz im Tonstudio, bei Filmmusik, in Streamingdiensten, bei Instrumentenbauern, auch in der Forschung natürlich, ist massiv und wird immer mehr werden, weil die Möglichkeiten, die KI da hat, die sind so groß und so grenzenlos, grenzenlos nicht, aber sehr groß, da wird noch sehr, sehr viel passieren. Also gerade bei Streamingdiensten, was Sie da ansprechen, ist natürlich das Problem einer Echokammer. Ne? Die traditionellen Streamingdienste schlagen ja immer vor, ne? Du hast jetzt dieses Musikstück gehört, jetzt hör doch mal dies und das an. Und das sind traditionell immer welche gewesen, die andere Leute, die dieses Musikstück vorgehört haben, auch danach gehört haben. Dann bildet sich so eine Echokammer und das hat natürlich für Musiker den Effekt, dass sie fast nichts mehr verdienen. Es gibt ganz wenige wenige, auf die sich alles konzentriert in dieser Echokammer. Und diese große Anzahl von wirklich tollen und kreativen Musikern, die es heute gibt, die werden eigentlich nicht mehr gehört.
Das heißt, da könnte KI eigentlich den Horizont erweitern?
Ganz genau. Das ist da unsere Hoffnung, dass die KI, wir benutzen eine KI, es gibt sehr, sehr viele KI-Algorithmen. Ne? Wir benutzen einen, wo man auch versteht, warum die KI sortiert, wie sie sortiert und erkennt. Und dann kann man natürlich auch vorstellen, du magst im Prinzip Reggae. Pass mal auf, dann hör dir doch mal was von unbekannten Bands ab, die vielleicht viel besser sind als das, was da im Mainstream ist. Das kann herkömmliche Verfahren nicht.
Da sind wir ja schon bei dem Punkt, dass es natürlich die Vorteile gibt, genauso wie die Nachteile. Das heißt, man muss dann eben auch immer abwägen. Also zum einen, Sie sagen es gerade, kann es zum Beispiel eine Horizonterweiterung geben. Andererseits, das Beispiel gab es gerade vor kurzem, vor ein paar Wochen wurde anonym ein KI-Song mit den Stimmen von Drake und The Weeknd veröffentlicht, zwei Rapper in den USA. Den hat die Plattenfirma Universal schnell löschen lassen. Das heißt, auf der Seite illegaler Einsatz, eben die Gefahr.
Ja, natürlich. Also kriminelle Handlungen gibt's überall. Sie können mit Feuer können Sie eine Mahlzeit kochen oder Sie können ein Haus niederbrennen. Das ist klar. Sie haben ein Werkzeug und damit muss man umgehen. Da muss es dann auch ethische Standards geben und da muss man sich dann eben auch gegen Missbrauch wehren. Das ist überhaupt keine Frage.
An diesem Beispiel hat übrigens Universal sehr dramatisch geschrieben. Daran entzündet sich die Frage, auf welcher Seite der Geschichte alle Beteiligten im Ökosystem stehen möchten, im Musikökosystem, auf der Seite der Künstler, der Fans und des menschlichen Kreativen oder auf der Seite der Fälschungen, des Betrugs und der Verweigerung der den Künstlern zustehenden Entschädigung. Ist das ein bisschen zu dramatisch?
Ja, und vor allem von Universal, also ich bin da ja neutral, eigentlich ist geradezu dreist und unverschämt. Mhm. Die Musikindustrie ist in den letzten 20 Jahren drastisch neoliberalisiert worden. Ne, Sie kennen die Hits der 70er und 80er Jahre im Sound der 90er sowas. Also die haben nicht mehr viel Geld in Künstler gesteckt. Künstler sind in großen, also Major-Firmen nicht mehr gut angesehen.
Das heißt, da jammern gerade die Falschen über die KI.
Das ist eine Frechheit, ja. Also das ist die KI ist ja eine Hoffnung, gerade für Leute, für unbekannte Künstler, die Majors links haben liegen lassen, weil das einfach nicht genügend Profit versprach. Ne? Also das kann man so oder so sehen. Die großen Majors stehen immer mehr mit dem Rücken zur Wand und das haben die auch schon selbst erkannt und wissen, es muss das Publikum musikalisch wieder mehr gebildet werden. Das war ja das, was sie früher gemacht haben.
Andererseits, es gibt auch Musiker wie Sting zum Beispiel, die davor warnen, dass die Bausteine der Musik den Menschen gehören sollten und nicht den Maschinen.
Ja, das ist auch ein verbreitetes Vorurteil. Jeder, der mal eine KI programmiert hat, weiß, wie mühselig es ist, den Computer dazu zu bringen, das zu tun, was er tun soll. Jede KI ist immer so gut wie der Programmierer, die sie programmiert. Eine KI ist ja immer eine Denkstruktur. Ne? Wir bauen ja eine wirkliche Intelligenz nach und dazu muss man reflektieren, was ist denn wirkliche Intelligenz und wie ist dann diese Denkstruktur, die dieses Stück produziert. Und Musiker, die KI einsetzen zur Komposition, machen genau das. Sie überlegen sich, was kann die jetzt, was andere nicht können, was können wir da Tolles Neues machen. Deswegen ist es im Endeffekt genauso wie ein Musiker, der sich eine musikalische Logik überlegt, halt dann nachher ein Programmierer, der sich eine musikalische Logik überlegt.
Das heißt, es geht dann darum, dass zum Beispiel Songwriting-Tools nur ein Motiv vorschlagen, ein bestimmtes Thema, aus dem dann ein Mensch weiteres entwickelt?
Ja, oder das muss ich, also wir haben zum Beispiel unser eigenes KI-System am Institut entwickelt, da können auch Bachelorstudenten schon eine KI programmieren. Also das ist jetzt nicht so, dass man als Musiker nicht, das ist immer so eine Frage des Levels, ne? Aber Musiker sind heute ja gewohnt, im Tonstudio zu programmieren, ne? mit Software jeder Art. Das kommt immer aufs Level drauf an. Und da kann man natürlich auch so eine Logik einprogrammieren und dann entsprechend seine eigene KI dann machen. So, man ist nicht einfach nur, das ist ja auch eine Hoffnung der Ausstellung, dass wir eine Aufklärung machen. Was ist denn KI? Wie kann man damit vernünftig umgehen? Es soll nicht so sein, dass man einfach einen Knopf drückt und dann dudelt es los. Das ist ja sinnlos.
Trotzdem, das klingt jetzt sehr positiv, es gibt natürlich auch einfach Bereiche, in denen viele Menschen Sorgen haben, dass deren Jobs nicht mehr gefragt sind. Also, dass Jobs wegfallen, Songschreiber zum Beispiel, Studiotechniker fallen mir da ein.
Ja, Beispiel. Ne? Studiotechniker, da wird KI sehr viel eingesetzt, also gerade automatisches Mixing heutzutage. Mhm. Dann gibt es auch neueste Studien, dass sie sagen, das finden die Studiotechniker häufig sehr gut, weil das nimmt ihnen erstmal viel Arbeit weg, so Standardtechniken. Ne? Und dann geht es aber natürlich um die kreative Arbeit am Ende. Ne? Wie mache ich es so, wie ich es haben will? Aber ganz klar, da werden Arbeitsplätze wegfallen oder man muss sich halt umorientieren. Und das ist ja auch die Idee dieser Ausstellung. Ne? Schaut euch das Zeug an, euer Arbeitsplatz wird sich verändern. Ne? Mhm. Das heißt aber nicht, dass der wegfällt. Er fällt nur dann weg, wenn ihr stehen bleibt. Ne? Und das hat halt die Musik im Mainstream die letzten 20 Jahre sowieso schon getan.
Wie zeigen Sie das in der Ausstellung?
Indem wir erklären, wie KI funktioniert, zumindest ein System ist hauptsächlich, das wäre sonst zu viel und diese Leute können dann selbst mal so eine KI bei der Arbeit zuschauen, sie können verstehen, wie die gefüttert wird, sie verstehen, wie dann wie das Output aussieht, ne? Und können an vielen Beispielen dann mit vielen Mitmachstationen dann selbst die KI bei der Arbeit erleben, hoffentlich nachher auch verstehen, wie die funktioniert eben entsprechend der Anwendung. Ne? Wir haben ja sehr viele Anwendungen da, jedes Mal ist es ein bisschen anders.
Und Sie zeigen unter anderem auch ein indonesisches Gamelan-Orchester in der Ausstellung. Deswegen würde ich gerne nochmal auch Sie als Wissenschaftler ansprechen. Sie sind selbst als Musikethnologe auch tätig gewesen. Und ich habe in der Ausstellungsankündigung gelesen, dass durch KI zum Beispiel auch neue Erkenntnisse in diesem Bereich möglich sind. Wie funktioniert das?
Also eine Station ist, dass wir vorschlagen, Ethnien mit KI zu definieren. Ethnien werden heute traditionell über die Sprache definiert. Ne? Das ist zum Beispiel in Ländern wie China, Myanmar, das sind so die Beispiele, die wir da haben. Auch Indonesien natürlich ist es sehr, sehr wichtig, weil es sind sehr, sehr viele Ethnien, die es da gibt. Aber natürlich Deutschland ist ja auch feudal gegliedert und deswegen ist es eben wichtig für diese Ethnien zu verstehen, wer sie sind. Und die bisherige Ethniendefinition ist sehr starr über die Sprache. Und KI kann da zumindest in der Form, wie wir das machen, das aufbrechen, die verschiedenen Arten der Identifikation und Identitäten, die diese Menschen haben, anhand der Musik zeigen. Das funktioniert und das könnte in Zukunft eine alternative Form der Definition von Ethnien sein.
Ein möglicher Einsatz von KI in der Musik. Über viele andere Einsatzmöglichkeiten informiert die Ausstellung Can You Hear It? Musik und künstliche Intelligenz. Die ist in Hamburg zu sehen ab morgen. Und einer der Kuratoren ist Rolf Bader, Professor am Institut für systematische Musikwissenschaft an der Uni Hamburg. Ich danke Ihnen für dieses Korso-Gespräch.
Ich danke Ihnen.